Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, als ich heute Morgen in die Runde geschaut habe, da habe ich mich darüber gefreut, wie breit das Spektrum, das Altersspektrum in dieser Gemeinde ist. Von ganz jung bis ganz alt. Und jetzt geht es heute Morgen um das Thema Erziehung. Und die Frage ist natürlich, was hat das denn mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun, wenn ich 14 Jahre alt bin, hier im Gottesdienst sitze und einem Redner zuhören muss, den ich noch nicht mal kenne? Was hat das mit mir zu tun, wenn ich 70, 75, 80 bin und meine Kinder schon längst erzogen habe? Ich hoffe, dass das heute Morgen klar wird, dass Erziehung nicht etwas ist, was nur Eltern mit ihren Kindern tun, sondern was wir aneinander tun und was auch nie aufhört. Als Großeltern ist man hier und da schon mal geneigt, wenn Papa es verboten hat, dann frage ich eben Opa. Ich denke, ihr kennt das. Und die Frage ist immer, wann ist das angebracht und wann ist das nicht angebracht? Morgen ist es soweit. Die Schüler sind schon ganz froh, sind ganz happy, dass morgen endlich die Schule wieder beginnt. Die Eltern sind ganz traurig, dass die schöne Zeit der Ferien vorbei ist. Viel gemeinsame Zeit, nein, ist das bei euch anders als bei uns? Komisch. Nein, natürlich nicht. Die Eltern sind ganz froh, dass wieder ein bisschen Normalität in das Leben hineinkommt und die Schüler sind ein bisschen traurig, dass die Freiheit der Ferien ein Stück weit verloren geht. Jetzt heißt es wieder zu lernen, jetzt heißt es wieder, sich ranzumachen und etwas zu tun. Und zwischen Eltern und Kindern entsteht im Moment gerade, jetzt muss ich gucken, ob das, ja, funktioniert, entsteht im Moment gerade wieder so die Diskrepanz, wie soll ich das sagen, um den täglichen Kampf um die Ökonomie des Lernens. Viele Eltern stellen sich die Frage, was kann ich meinem Kind denn abverlangen? Wie viel muss ich von meinem Kind verlangen, damit es sein optimales Potenzial im Leben erreicht? Was kann ich denn von meinem Kind verlangen, dass es wirklich tun muss? Und wo muss ich vielleicht auch mal ein bisschen kürzer treten, ein bisschen langsamer machen? Wie viel Aufwand soll und muss mein Kind betreiben? Sind 3 Stunden Hausaufgaben am Tag angemessen? Oder sollte es vielleicht doch eher nur 1 Stunde sein? Und während die Eltern sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, setzen sich Schüler eher mit der Frage auseinander, wie schaffe ich es mit möglichst geringem Aufwand, gerade noch so akzeptable Noten zu bekommen? Wie schaffe ich es, möglichst wenig reinzugeben und trotzdem noch etwas Vernünftiges dabei hinten rauszubekommen? Die Frage, die dahinter steht, ist ja die Frage, was ist mir wichtig? Was ist meine Priorität? Worum geht es mir? Nun, da steckt sehr viel Stresspotenzial drin. Und als wäre die Kluft zwischen den Interessen der beiden Parteien noch nicht groß genug, kommt dann irgendwann auch noch die voranschreitende Pubertät dazu. Und das macht nicht unbedingt die Kommunikation leichter. Eltern und Jugendliche sind manchmal voneinander genervt, wissen nicht, wie sie miteinander umgehen sollen, sind ungeduldig miteinander. Und ich glaube, dass das normal ist. Also, die zentrale Frage, die wir uns heute Morgen stellen möchten, und ich werde nicht mit einem Bibeltext anfangen, sondern der Bibeltext kommt erst relativ zum Schluss, ganz bewusst übrigens. Die zentrale Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen, ist, was ist angemessen und was nicht? Wie kann eine gute und gottgewollte Erziehung aussehen? Meiner Beobachtung nach gibt es 4 Hauptparameter in der Erziehung, 4 Stellschrauben sozusagen. Oder wenn man sich vorstellt, ein Mischpult, ja, dann gibt es da so 4 Steller, Schieberegler, an denen man festmachen kann, wie funktioniert denn das? Was muss ich denn reingeben, damit hinterher das optimale Ergebnis rauskommt? Der erste Parameter ist die Autorität. Wer ist der Bestimmer? Könnte man auch sagen. Wer hat das Sagen? Der zweite Parameter ist die Freiheit. Welchen Spielraum gestehe ich meinen Kindern, meinem Nachwuchs zu? Der dritte Parameter ist die Wertschätzung. Wann, wie und wofür erfährt der Heranwachsende emotionale Nähe und Wärme? Bekommt er das immer oder nur, wenn er gute Noten nach Hause bringt? So als kleines Beispiel. Und der vierte Parameter ist der Parameter der Konsequenz. Was passiert, wenn Grenzen nicht eingehalten werden? Schaut man in die vielfältigen Erziehungsratgeber, dann kann einem schier schwindelig werden. Sehr häufig werden da Erziehungsmethoden vorgeschlagen, die, wenn man genau hinschaut, sehr einseitig beschrieben sind und völlig überzogen sind. Ich werde euch gleich 3 so Beispiele dafür nennen. Aber vorher vielleicht noch einen Satz zu dem Begriff der Erziehung überhaupt. Was ist Erziehung überhaupt und was meint es? Der Begriff Erziehung kommt aus dem Mittelhochdeutschen von Erziohan, komisches Wort. Das bedeutet so viel wie herausziehen oder herausheben. Warum muss man ein Kind herausziehen oder herausheben? Es geht darum, das Kind aus seiner Kindheit herauszuheben in den Stand des Erwachsenen. Immer weiter zu entwickeln und ihm zu helfen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Das klingt erstmal sehr gut, allerdings muss man auch wissen, dass hinter diesem Gedanken sehr häufig die Vorstellung steht, dass ein Kind unvollständig ist. Erst dadurch, dass ich es erziehe, erst dadurch, dass ich es beschneide an bestimmten Stellen, wo es unerwünschtes Verhalten zeigt, oder dadurch, dass ich gutes Verhalten bestärke, wird das Kind zu einem vollständigen Menschen. Und ich glaube, dass das ein ganz gefährlicher Gedanke ist. Wenn ich in die Bibel schaue, dann lese ich nämlich etwas anderes. Wenn ich in die Bibel schaue, dann lese ich, dass Gott sagt, und siehe, es war sehr gut. Und das sagt er über Adam und Eva direkt, nachdem er sie geschaffen hat und nicht, nachdem er sie erzogen hat. Die autoritäre Erziehung ist eine Form, wie wir erziehen können oder wie viele Menschen erziehen. Bei den Vertretern der autoritätsbezogenen Erziehung herrscht so ein bisschen die Meinung vor, dass Kinder und Jugendliche eine starke Leitung und Grenzen brauchen, weil sie das ja gar noch nicht wissen können, wo sie hinwollen oder hin müssen. Sie müssen sich ja irgendwie in dieser Welt zurechtfinden können. Und nicht selten treffe ich das in christlichen Gemeinden an. Der Manuel hat es eben gesagt, ich bin als Sportmissionar unterwegs und ich habe häufig das Problem, dass mir junge Christen, die im Sport unterwegs sind, sagen, ich würde ja gerne viel mehr machen. Aber meine Eltern sehen das nicht so gerne, dass ich Sport treibe. Dann kann ich nicht in den Gottesdienst gehen. Dann bin ich nicht in der Gemeinde so präsent. Ich kann das nachvollziehen. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite stellt sich für mich die Frage, wo lassen wir ihnen denn die Möglichkeit, in die Vereine hineinzugehen und dort Christus zu bezeugen, den, der in ihnen lebt. Stimmt das so, dass junge Menschen in erster Linie Anleitung brauchen? Oder entwickeln sich junge Menschen vielleicht auch gut, wenn wir ihnen ein bisschen mehr freien Raum lassen, dass sie sich so entwickeln, wie es ihnen entspricht. In extremer und übersteigerter Form, wie die autoritäre Erziehung, die ich dort mal an die Wand geworfen habe, mit sehr hohen Forderungen und Grenzen, die gesetzt werden, Konsequenzen, die sehr hoch angesetzt sind, aber mit einem geringen Anteil von Freiheit und Wertschätzung. Diese Erziehung wird von Kindern und Jugendlichen häufig als streng, als unnachgiebig und mit enger Grenzsetzung empfunden. Und was Jugendlichen und Kindern in einer solchen Erziehung fehlt, das sind Wärme und Wertschätzung und das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung. Sie sind eingeengt. Dann wird aus dem Herausziehen ein Zerren und ein Gängeln. Und das Schlimmste für mich, was bei dieser Erziehung, bei diesem Erziehungsstil unterschwellig vermittelt wird, ist, dass wir den Kindern sagen, du bist nicht ausreichend, du bist nicht genug. Du musst dich erst ändern, damit du der bist, der du sein kannst. Und das ist demotivierend. Das wirft Menschen zurück. Ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass wir unsere Kinder erziehen sollen. Und ich glaube auch nicht, dass es die Art ist, wie Gott mit uns umgeht. Das ist die eine Form, wie es nicht geht. Aber, wie sagte Martin Luther so schön, was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Man kann auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Es gibt dann die Vertreter der antiautoritären Erziehung, die behaupten genau das Gegenteil. Die sagen, nee, du musst die Kinder machen lassen, die müssen sich selbst finden, die wissen selbst am besten, was sie brauchen. Und dann lässt man die Kinder einfach gewähren. Laissez-faire, zu Deutsch, lass machen. Lass sie mal tun, was sie so denken und irgendwie, die stoßen sich schon die Hörner ab und irgendwann kommen die dann schon zur Vernunft. Das Problem dabei ist, wenn ich ein Kind so erziehe, dann hinterlasse ich bei dem Kind den Eindruck, dass es selbst, das Kind, das Maß aller Dinge ist. Dass ich alles in dieser Welt nach ihm richten muss und dass das Kind derjenige ist, der den Hut auf hat. Nicht nur über sich selbst, sondern auch über alle anderen. Und was auf der ersten Seite vielleicht ganz attraktiv für Kinder und Jugendliche ist, ganz viel Freiheit zu haben, machen zu können, was ich will, so lange Computer zu spielen, wie ich will, abends wegzubleiben, so lange, wie ich will. Das endet sehr schnell im Egozentrismus und in der Einsamkeit. Weil wenn ich immer nur das tue, was ich will, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo keiner mehr mit mir etwas zusammen machen will. Und das ist eine Riesengefahr. Das ist der Weg Nummer zwei, wie es nicht geht. Wen wundert es also, dass die Vertreter der dritten Zunft behaupten, also alles schön und gut, aber das eigentlich Wichtige ist die emotionale Wärme. Wenn du nur deinen Kindern genügend emotionale Wärme gibst, dann regelt sich das alles von alleine. Das ist die sogenannte permissive Erziehung. Wir haben hier einen sehr hohen Ausschlag, sehr viel Input in Richtung Wertschätzung. Du bist toll, du machst das ganz super, egal was du gerade für einen Mist gebaut hast, aber du bist ganz toll. Förderung, Freiheit, Vertrauen ist da, aber nur in Grenzen. Und Forderungen und Grenzen, Forderungen werden gestellt, Regeln werden aufgestellt, aber es gibt nicht wirklich eine Grenzsetzung. Und das ist halt auch ein Riesenproblem, weil wenn es keine Grenzsetzung gibt, gibt es auch keine Konsequenzen. Was folgt daraus? Was passiert, wenn ich Kinder so erziehe? Es fehlt an Orientierung. Es fehlt an Wegmarken, wo Kinder und Jugendliche sich orientieren, wie die Gesellschaft sich ausgerichtet hat, wie meine Familie sich ausgerichtet hat. Und sie sind am Ende völlig überfordert. Bei nicht wenigen endet eine solche Erziehung im Schülerburnout. Man weiß heute, Circa 15-20% aller Deutschen haben schon mal einen Burnout erlebt. Bis vor 20 Jahren nannte man das Depression. Und da gab es diese Entwicklung auch schon. Aber da fing das an in einem Alter, im Durchschnittsalter 35-40 Jahre. Heute liegen wir bei 28 Jahre Durchschnittsalter. Das heißt, es sind sehr viele Kinder und Jugendliche heute schon von Depressionen und von Burnout-Syndrom betroffen. Weil wir ihnen keine Leitlinien mit an die Hand geben, weil wir ihnen nicht sagen und zeigen, was wirklich wichtig ist für uns. Okay, jetzt haben wir drei Wege gesehen, wie es nicht funktioniert. Was machen wir jetzt? Wenn ich in anderen Gemeinden unterwegs bin, dann sage ich schon mal, jetzt schlagen wir die Bibel auf. Wer seine Bibel dabei hat, kann das schon mal tun. Wer nicht, der setzt sich neben einen Christen. Genau. Aber ich habe ja gesagt, wir schlagen die Bibel erst gleich auf. Hat noch einen kleinen Moment Zeit. Also was sagt die Bibel denn jetzt über diese Grundparameter? Weil die Grundparameter bleiben ja bestehen. Was sagt die Bibel über Forderung und Grenzsetzung? Was sagt sie über Konsequenz und Strafe, über Wertschätzung und über Freiheit? Ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt in den letzten Jahren und ich habe festgestellt, die Bibel ist kein geeignetes Fachbuch für Pädagogik. Die Bibel ist eine Lebensleitlinie. Die Bibel ist ein Buch, in dem sehr viel drinsteht, das sich teilweise sogar widerspricht. Gerade in Fragen Erziehung stellen wir fest, da gibt es auf der einen Seite die Empfehlung aus dem Buch Prediger, dass wir nicht mit der Rute sparen sollen bei der Erziehung unserer Kinder. Da wird von Prügelstrafe gesprochen. Und auf der anderen Seite spricht die Bibel im Neuen Testament aber auch an vielen Stellen darüber, dass wir mit Langmut und Liebe unseren Kindern begegnen sollen. Einerseits spricht die Bibel sich dafür aus, dass wir Kindern das Gesetz Gottes so früh wie möglich in ihrem Leben nahebringen sollen. Und andererseits sagt sie aber auch ganz klar, wenn ihr Erwachsenen, die ihr euch für so klug haltet und die ihr genau wisst, wie das Leben funktioniert, nicht so werdet wie ein Kind, dann ist es euch völlig unmöglich, in den Himmel zu kommen. Einerseits sollen wir Vorbilder für unsere Kinder sein und andererseits sind unsere Kinder Vorbilder für uns, laut Bibel. Wie geht das zusammen? Wie passt das? Ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich auf dieses Phänomen stoße, dass die Bibel so unterschiedliche Aussagen zum gleichen Thema macht, dass ich nicht so sehr auf die Einzelaussagen schaue. Dass ich mir nicht jede einzelne Aussage rauspicke und sage, oh, das ist ein guter Tipp, da steht was von Erziehung, das mache ich jetzt mal so. Sondern, dass ich mir die Bibel im Kontext anschaue und mir die Frage stelle, was ist das denn überhaupt für ein Buch? Was steht dahinter und was will dieses Buch mir eigentlich sagen? Die Bibel ist für uns Christen ja kein Gesetzbuch und auch kein Ratgeber für unser Leben. Auch wenn wir das vielleicht manchmal so empfinden. Die Bibel ist auch kein Entscheidungskatalog, wo ich sagen kann, ich habe dieses und jenes Problem, A, B, C, ich nehme die Lösung D. Funktioniert nicht. Die Bibel ist der Brief eines Vaters an seine Kinder. An seine Kinder, die heranreifen. Sie erzählt von der gemeinsamen Geschichte, von der Zuneigung und der Liebe und von den Zukunftsoptionen der Menschen. Sie erzählt die Heilsgeschichte Gottes mit seinen Kindern. Und wenn wir uns diese Heilsgeschichte als Ganzes anschauen, dann wird uns relativ schnell klar werden, wie Gott die Menschen erzieht. Und dann wird auch verständlich, was wir uns bei ihm eigentlich abschauen können in Sachen Erziehung. Machen wir einen kleinen Streifzug durch die Schöpfungsgeschichte. Zu Anfang pflanzt Gott einen Garten, sozusagen einen Kindergarten für Adam und Eva. Er setzt sie in diesen behüteten Raum hinein, in dem sie sich entfalten sollen. Da ist Freiraum für Kreativität Und Gott traut ihnen auch eine ganze Menge zu. Sie dürfen die Tiere benennen, sie dürfen sich ausbreiten. Ja, sie kriegen sogar den Kulturationsauftrag. Sie bekommen den Auftrag, diesen Garten zu kultivieren. Was ich faszinierend finde, ist, es gibt nur eine einzige Regel. Finger weg von dem, was im Zentrum des Gartens wächst. Finger weg von den Früchten dieses einen Baums, die alles kaputt machen können. Mit anderen Worten, das Zentrum eures Lebensraums, das Zentrum deines Lebensraums gehört mir, deinem Gott, ganz allein. Wenn ich mit Nichtchristen über dieses Thema spreche, dann werde ich oft gefragt, warum Gott denn diesen Baum überhaupt in diesen Garten gepflanzt hat. Warum hat er ihn nicht einfach außerhalb des Gartens gepflanzt? Dann hätte die Gefahr nicht bestanden. Was ist denn mit dem Thema Aufsichtspflicht, lieber Gott? Oder warum hat er keinen Zaun darum gebaut, sodass die beiden überhaupt gar nicht erst dran kamen? Warum hat er sie nicht davor beschützt? Hätte er machen können, oder? Aber mal ehrlich, ein Zaun? Ein unüberwindliches Hindernis? Wo bleibt denn da die Entscheidungsfreiheit und die Freiheit selbst? Erkennt ihr die vier Hauptparameter wieder? Regeln und Konsequenzen einerseits, Freiheit und Wertschätzung andererseits. Ups, Entschuldigung. Das sind bei Gott keine Widersprüche. Im Gegenteil, sie ergänzen sich zu einem komplexen Ganzen. Der Aspekt der Wertschätzung bekommt sogar noch mal eine ganz besondere Betonung, weil dieses Thema Beziehung zu Gott, Beziehung zum Mitmenschen und zu seiner Umwelt ein ganz wesentliches Thema der Bibel ist. Wertschätzung ist eines der größten Themen dieses Schriftstücks, der Bibel. Die Wertschätzung Gottes dir gegenüber, aber auch die Wertschätzung, die wir einander entgegenbringen sollen. Und manchmal erlebe ich das, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn meine Jungs mal über die Stränge schlagen, dann stelle ich mir die Frage, muss ich jetzt eher etwas autoritärer auftreten oder muss ich jetzt tatsächlich die Wertschätzung hochhängen? Und ich finde es faszinierend, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reinschauen, wie Gott das macht. Für Gott ist es kein Widerspruch, auf der einen Seite deutlich zu werden und zu sagen, was geht und was nicht geht, und auf der anderen Seite jeden Abend mit seinen Kindern spazieren zu gehen. Ganz bewusst die enge Nähe mit seinen Kindern zu suchen. Echte Wertschätzung und echte Autorität müssen keine Feinde sein. Manchmal ist es wichtig, auch wenn unsere Jugendlichen über die Stränge geschlagen haben, statt nochmal draufzuhauen, einfach mal zu sagen, du weißt schon, dass du Mist gebaut hast. Aber ich hoffe, du weißt auch, dass du ein toller Bursche bist, ein tolles Mädel bist. Und ich hoffe, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht wegen deinem Verhalten, sondern weil du bist. Bei Adam und Eva ist es so, dass Gott so ähnlich reagiert. Aber die Konsequenz ist eben auch da. Er sagt, ihr habt die Grenze überschritten, also muss ich euch jetzt eine neue Grenze setzen. Und diese neue Grenze ist die Grenze zum Garten. Und jetzt kommt tatsächlich ein Zaun drum und eine Wachmannschaft. Und Adam und Eva dürfen diesen Garten ihrer menschlichen Kindheit nicht mehr betreten. Die unbelastete Nähe zu Gott ist zerstört und mehr entfremden sich die Menschen von Gott. Interessant finde ich auch an dieser Stelle eine Reaktion, die meine Kinder auch immer zeigen an solchen Momenten, wenn mal eine Konsequenz gezogen wird, dass sie nicht den Eindruck haben, dass sie schuld sind, sondern eigentlich ist ja Gott schuld. Adam sagt, also weißt du Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die war's, die ist schuld, also eigentlich deine Schuld. Mein Sohn hat das mit mir auch gemacht, als er noch kleiner war, regelmäßig. Und ich habe gemerkt, immer wenn er das gemacht hat, dann tat die Konsequenz uns beiden extrem weh. Ihm hat es wehgetan, dass ich konsequent war und mir aber auch. Und ich glaube, dass das normal ist. Auch Gott tut es weh, dass er konsequent sein muss im Verhalten zu uns. Aber jede Haltung und jedes Handeln hat nun mal eine Konsequenz. Ursache und Wirkung. Das sind mal positive und auch mal negative Konsequenzen. Aber was mir wichtig ist, was wir im Kopf behalten sollten, ist die Tatsache, dass die Konsequenz eine Antwort Gottes ist auf unser Handeln. Gott lässt unsere Taten, unser Handeln, unser Denken nicht unbeantwortet. Wir sind ihm nicht egal. In der weiteren Heilsgeschichte setzt sich dieses Erziehungsmuster übrigens fort. Sie kriegen 10 Gebote, die Israeliten, und dann fangen sie an zu diskutieren. Und dann werden ganz schnell aus 10 Geboten 613 Vorschriften. Weil Gott das näher erklären muss. Weil es ihnen nicht ausreicht, die einfachen Regeln zu hören. Und diese 613 Vorschriften sind maßgeschneidert auf die jeweilige Lebenssituation der Menschen. Damals auf das Volk Israel. Deswegen reden wir auch heute von einem alten Bund. Deswegen gelten viele dieser Vorschriften für uns heute nicht mehr. Deswegen sagen wir ganz klar, das ist durch Jesus, durch das Neue Testament, durch den neuen Bund abgelöst. Egal wie man sich die Geschichte Gottes mit den Menschen anschaut, zu Anfang stehen ganz viel Freiheit und nur wenige Grenzen. Und die Zahl der Grenzen wächst mit der Nachfrage der Menschen, wie sie denn das verstehen sollen, was Gott sagt. Und jede Form von Grenzüberschreitung hat eine Konsequenz. Je mehr Grenzen aufgezogen werden, je mehr Vorschriften da sind, desto schneller hat man Grenzen überschritten. Und weil die letzte Konsequenz, die Gott ja bereits im Paradies angekündigt hat, nämlich der Tod seiner Kinder, für Gott unerträglich wäre, deshalb schlüpft er selbst in der Person Jesu in ihre Rolle. Er wird selbst Mensch und er trägt die Konsequenz an ihrer Stelle. Das ist das, warum wir heute hier sitzen. Das ist der Kern unseres Glaubens. Alle Forderungen sind plötzlich erfüllt. Das Gesetz, die Vorschriften, die vielen Geh- und Verbote, alles ist erfüllt, weil er es erfüllt hat. Und was macht Gott? Er entlässt seine Kinder wieder in die größtmögliche Freiheit. Wie viel Geld du von dem, was du verdienst, in die Gemeinde gibst, in die Mission gibst, ist dir überlassen. Wir reden zwar vom Zehnten, aber das ist kein festes Gebot. Paulus sagt, gebt so viel, wie ihr freiwillig bereit seid zu geben. Und das ist der Erziehungsstil, der durchblendet von Anfang bis zum Ende. Gott ist der Autor unseres Lebens, aber nach für nach überträgt er uns Stück für Stück immer mehr Co-Autorenschaft. Das, was Gott möchte, ist, dass wir zu erwachsenen und reifen Menschen heranwachsen. Und das ist altersunabhängig. Da ist es egal, ob du 14 bist oder 13 oder 80 oder 50. Ich möchte mit euch, wie versprochen, einen Bibeltext durchgehen. Lasst euch nicht verwirren, da oben steht Jesaja, das ist falsch. Das müsste Jeremia heißen. Das ist mir aber erst heute Morgen aufgefallen, dass ich mich vertippt habe. Jeremia 31, die Verse 31 bis 37. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit meinem Volk, dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht zu vergleichen mit dem, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen. Und das, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Er soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und niemand muss dann mehr den anderen belehren und keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Ich, der Herr, habe die Sonne dazu bestimmt, den Tag zu erhellen, den Mond und die Sterne, damit sie nachts leuchten. Alles folgt einer festen Ordnung. Ich wühle das Meer auf und lasse seine Wellen tosen. Der Herr, der allmächtige Gott, so lautet mein Name. Und ich sage, so wie diese feste Ordnung für immer besteht, wird auch Israel für immer mein Volk sein. Und wie man die Weite des Himmels und die Fundamente der Erde niemals ermessen kann, so werde ich Israel nicht verstoßen, trotz allem, was es getan hat. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Erkennt ihr diese Liebe, die aus diesem Text spricht? Diese Treue, die aus diesem Text spricht? Die Wertschätzung für das Volk, das so daneben gelegen hat? Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich möchte wieder das Zentrum eures Seins sein. Wenn unsere Jugendlichen aufsässig werden, wenn sie das Gefühl haben, vielleicht in der falschen Familie gelandet zu sein, wenn sie anfangen, sich abzulösen von uns, dann tut das weh. Ich bin heute Morgen, kurz bevor ich losgefahren bin, von meinem älteren Sohn überrascht worden. Plötzlich stand er vor mir im Schlafanzug und sagt, Papa, ich muss dich mal in den Arm nehmen. 14 Jahre alt, der Bengel. Das ist ein Junge, bei dem man, wenn man ihn vor sich hat, schnell meint, er wäre vielleicht schon 16 oder älter. Und ich sage, was ist los? Papa, ich habe heute Nacht was völlig Verstörendes geträumt. Ich habe geträumt, du wärst gar nicht mein Vater. Mein echter Vater wäre gestorben und irgendwie bin ich hier in diese Familie hineingeraten und ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann habe ich meinem Sohn zwei Dinge gesagt. Das eine war, Noah, das ist völlig normal. Es ist normal, dass Jugendliche sich irgendwann ablösen und sich die Frage stellen, bin ich wirklich Teil dieser Familie? Das ist so die psychologische Seite. Ich sage aber, das Ganze hat auch eine geistliche Seite. Du musst wissen, dass alle Vaterschaft von Gott kommt. Alles, was wir als Vaterschaft kennen, hat dieses eine große Vorbild Gott. Und er ist dein eigentlicher Vater. Und diese Beziehung zu ihm, die musst du immer wieder neu stärken. Da musst du immer wieder neu drauf zugehen. Ich bin tatsächlich nur auf dieser Erde dein Vater. Dein eigentlicher Vater ist im Himmel. Und dann seufzte mein Sohn und sagt, ich glaube, du hast recht, Papa. Ich glaube, dafür kann ich Gott danken, dass ich diesen Traum hatte, weil sonst hätten wir darüber wahrscheinlich nicht so schnell gesprochen. Alle Vaterschaft ist nur ein schwaches Abbild von dem, was die Vaterschaft Gottes ist. Die zentrale Aufgabe, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist die Frage, was ist die Welt und was bin ich in dieser Welt? Und wer diese Frage für sich noch nicht abgeschlossen hat, der sollte sich da schleunigst dran begeben. Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich ein Königskind? Habe ich die Autorität von Gott über mein Leben oder habe ich die Autorität mir selbst geraubt? Was zeigen, was leben wir unseren Kindern vor? Pestalozzi hat mal gesagt, hört auf, eure Kinder zu erziehen. Die machen euch sowieso alles nach. Was nützt es, autoritär zu erziehen, Jugendlichen und Kindern zu sagen, wie sie sein sollten, wenn man es ihnen selber nicht vorlebt? Wie glaubhaft kann das sein? Ich komme nochmal zurück auf die Eingangsfragen. Was ist angemessen, was ist nicht angemessen? Wie kann eine gute und gottgewollte Erziehung aussehen? Ich glaube, wenn man sich die Bibel von A bis Z anschaut, dann wird man erkennen, dass Gott extrem viel Freiheit uns gewährt in unserem Leben. Wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden für ihn oder gegen ihn. Für das Gute oder gegen das Gute. Gott sagt nicht, ich will dich an meinem Gängelband leiten, sondern er sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich werde auf dich Acht haben. Ich werde bei dir sein. Aber wohin du gehst, musst du selbst entscheiden, ein Stück weit. Wir entdecken in der Bibel, dass Gott alle Wertschätzung dieser Welt, alles, was möglich ist, in uns hineinlegt. Und genauso sollten wir es mit unseren Kindern machen. Ihnen regelmäßig mit Wertschätzung entgegenkommen. Und zwar mit echter Wertschätzung. Die Regeln, die wir aufstellen, sollten so wenig sein wie möglich und so klar wie irgend geht. Und wenn Grenzen überschritten werden, dann sollten wir auch mit der nötigen Konsequenz darauf antworten. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ich einen Menschen nicht beachte oder sein Verhalten nicht beachte. Ich habe eine Zeit ein Praktikum gemacht in einem Kinderheim mit verhaltensoriginellen Menschen, jungen Menschen, so will ich es mal nennen. Das Schlimmste, was man diesen jungen Leuten antun kann, ist, sie einfach machen zu lassen. Jede Reaktion, die eure Kinder euch gegenüber zeigen, hat einen Grund. Sie wollen beachtet werden. Also bitte, beachtet sie. Wenn also jetzt die Schule wieder beginnt und wieder jeden Morgen eine neue Routine eingeübt werden muss, wenn sich neue Herausforderungen für Eltern und Heranwachsende ergeben, wenn die Work-Life-Balance sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern neu ausgehandelt werden muss, dann wünsche ich mir und euch, dass wir uns daran erinnern, wie Gott mit uns umgeht. Dass wir hellwach sind dafür, dass Erziehung unsere volle Aufmerksamkeit braucht und kein Nebengeschäft ist. Dass jede Abkürzung, die wir nehmen wollen, indem wir ganz schnell ganz viele Regeln aufstellen zum Beispiel, dass das nicht Gottes Anspruch an uns und an das Leben an sich Genüge tut. Und euch Jugendlichen wünsche ich, dass ihr begreift, dass eure Eltern keinen leichten Job haben, aber dass sie einen guten Job machen. Dass ihr versteht, welche enorme Verheißung im 5. Gebot liegt, wo Gott sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das befehle ich, der Herr, dein Gott, dir. Denn dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe. Mit dem Land ist nicht Deutschland gemeint, sondern mit dem Land, das Gott den Israeliten gibt, ist der Lebensraum gemeint, den er ihnen zur Verfügung stellt. Euer Lebensraum, euer zukünftiges Berufsleben. Wenn ihr wirklich zufrieden werden möchtet in eurem Leben, dann verschwendet keine Energie darauf, euch über eure Eltern zu ärgern, sondern versucht sie ein bisschen zu verstehen. Und ich weiß, das klappt von allen Seiten nicht, weder von den Jugendlichen, noch von den Eltern, noch von den Großeltern. Und da gibt es einen Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass ich ihn noch sage, auch wenn ich schon leicht überzogen habe. Gott hat dieses Konzept der Versöhnung erfunden. Er ist derjenige, der ganz klar sagt, ich komme auf für alle Schuld. Ich bin derjenige, der sich ans Kreuz schlagen lässt für alles Vergehen. Und das gibt uns die Möglichkeit, als Menschen wieder aufeinander zuzugehen und einen Neustart zu machen. Und das wünsche ich uns und euch, dass uns das gelingt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.